Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Wir sprechen heute über eine große Errungenschaft der modernen Medizin, die es uns ermöglicht hat, schreckliche Infektionskrankheiten wie zum Beispiel die Pocken, Polio, Tetanus oder der Tollwut in ganz oder zumindest in Teilen ihren Schrecken nehmen zu können. Wir sprechen heute über Impfstoffe. Es wird um ihre Zulassung und Überwachung in Deutschland und um die Impfstoffforschung gehen. Und natürlich sprechen wir auch über die Bedeutung von Impfstoffen im One Health-Kontext. Das nötige Fachwissen bringt dafür mein heutiger Gesprächspartner mit. Das ist Dr. Michael Mühlebach. Er hat Biochemie im Diplom studiert und dann für seine Doktorarbeit ans Paul-Ehrlich-Institut gegangen, wo er zu retroviralen Gentransfervektoren für Immunzellen geforscht hat und dann nach verschiedenen Postdoc-Stationen in den USA und am Paul-Ehrlich-Institut ist er mittlerweile Leiter des Fachgebiets Produktprüfung immunologischer Tierarzneimittel in der Abteilung Veterinärmedizin des Paul-Ehrlich-Instituts. Zudem ist er aber auch noch aktiv in der Forschung am Paul-Ehrlich-Institut. Er forscht zu Impfstoff-Plattformtechnologien gegen neu auftretende zoonotische hochpathogene Erreger und zielgerichtete immuntherapeutische wirksame onkolytische Viren. Das sind Viren, die sich bevorzugt in Krebszellen vermehren und da zur Zelllyse führen können. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Michael Mühlebach.
Ganz herzlichen Dank, Frau Thal, für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen plaudern zu können und ein wenig über Impfstoffe zu sprechen, die mich wirklich sehr stark professionell auch beschäftigen.
Genau, ich habe erwähnt schon in der Einleitung, dass Sie am Paul-Ehrlich-Institut arbeiten. Das ist das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen vielleicht ein bisschen genauer erzählen, was die Aufgaben dieses Instituts sind?
Ja, genau. Das Paul-Ehrlich-Institut ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums. Das heißt, wir sind eine Behörde, die dem Bundesgesundheitsministerium direkt unterstellt ist. Und dabei sind unsere Aufgaben festgelegt. Einerseits für die Arzneimittel zur Anwendung am Menschen ist das im Arzneimittelgesetz festgelegt. Und danach ist das Paul-Ehrlich-Institut auf jeden Fall zuständig für die Impfstoffe. Aber daneben auch noch für eine ganze Reihe anderer Produktgruppen. Nämlich zum Beispiel die für die Seren und Immunglobuline, für Blutzubereitung, zum Beispiel Gerinnungsfaktoren zur Behandlung von Blutern, Gewebe und Gewebezubereitung, zum Beispiel Herzklappen, Allergene. Arzneimittel für neue Therapien, also die Gentherapeutika, wo ich auch meine Doktorarbeit in dem Bereich gemacht habe. Mhm. Arzneimittel tierischen Ursprungs, zum Beispiel Spendeherzen aus Schweinen und gentechnisch hergestellte Blutbestandteile. Ja, und neben den menschlichen Arzneimitteln sind wir tatsächlich auch nach dem Tiergesundheitsgesetz, im Tierarzneimittelgesetz, auch für Arzneimittel für die Anwendung an Tieren verantwortlich. Nämlich für immunologische Tierarzneimittel wie Sera, Impfstoffe und Immunmodulatoren, Tuberkuline und noch andere Tierarzneimittel zur Immuntherapie. Also alles, was irgendwie mit immuntherapeutischen Behandlungen von Tieren zu tun hat, ist in der Zuständigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts.
Was mich natürlich freut aus Sicht von One Health, Sie sind schon mal verantwortlich für nicht nur menschliche Arzneimittel und Impfstoffe, sondern auch aus dem Tierbereich. Das ist ja vielleicht schon ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber bevor wir zu One Health kommen, vielleicht einmal zu Impfstoffen allgemein. Wenn ein Impfstoff auf den Markt kommt, was muss dann alles vorher passieren und wie lange dauert so ein Zulassungsprozess? Also weil in der Corona-Pandemie ging es ja sehr oft dafür, okay, wir brauchen einen Impfstoff und dann war der auch auf einmal da für einige gefühlt. Das ging sehr, sehr schnell. War denn das schnell oder ist das eigentlich normal von der Geschwindigkeit sowas?
Also das war ultraschnell.
Okay.
Das muss man sagen. In einer nie dagewesenen Art und Weise wurden hier die Prozesse von allen Seiten sehr schnell abgearbeitet. Es ging nichts zulasten, muss man sagen, obwohl er so schnell war, zulasten der Qualität der Prüfung. Das wurde gemacht. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, auf allen Seiten, sowohl bei den Zulassungsinhabern als auch von Seiten des Instituts, wurden alle Ressourcen gebündelt, um in diesem Krisenfall schnellstmöglich eine hochqualitative Impfstoffversorgung herstellen zu können. Weil das ist die Hauptaufgabe, unsere Hauptaufgabe. Man kann eigentlich mit drei Begriffen zusammenfassen, was gegeben sein muss, dass ein Impfstoff zugelassen wird, nämlich die Qualität, und vor allem die Sicherheit und die Wirksamkeit der Impfstoffe. Und das muss getestet werden, das muss nachgewiesen werden. Das bedeutet einfach, dass diese Impfstoffe, die schon vorher lange, lange entwickelt sein müssen, präklinisch, da können wir gerne später nochmal drüber sprechen, die müssen in verschiedenen klinischen Studienphasen im Menschen und auch im Tier getestet werden, ob sie erstmal in der Phase 1-Studie, ob sie gut verträglich sind. Das sind dann wenige gesunde Freiwillige, die, an denen dann diese Impfstoffe getestet werden, nachdem sie vorher in Tiermodellen ihre Unbedenklichkeit erstmal gezeigt haben. Und wenn die gute Verträglichkeit sich auch dann in den menschlichen Probanden zeigt, geht es dann in eine Phase 2-Studie. Die sind dann etwas größer angelegt. Das sind dann so meistens 100 oder mehrere 100 Teilnehmende. Und dort müssen diese Impfstoffe dann zeigen, dass sie auch die ersten Schritte zur Wirksamkeit gehen können. Sprich, sie induzieren eine Immunantwort. Also Impfstoffe sollen ja eine Immunreaktion erzeugen gegen den einen Krankheitserreger und dadurch schützen. Und im ersten Schritt wird diese Immunreaktion nachgewiesen, der Phase 2. Und auch die optimale Dosierung wird in dieser Studienphase festgelegt. Und dann kommt die Phase 3, das sind dann die eigentlich wichtigen Studien, das sind dann mehrere tausend Studienteilnehmende. Und dort wird unter wirklich echt Bedingungen getestet, inwiefern ein Impfstoff diese Studienkohorte schützt. Das heißt, es muss tatsächlich für die Zulassung gezeigt werden, dass in der geimpften Probandengruppe die Krankheit so deutlich weniger stark auftritt oder weniger auftritt, dass es statistisch nicht zufällig sein kann. Und dann wird evaluiert, ob das die Risiken, nämlich eventuell auftretende Nebenwirkungen und der Nutzen, der Schutz vor der Krankheit, da muss der Nutzen sehr, sehr deutlich gerade bei den Impfstoffen überwiegen und dann wird eine Zulassung gegeben. Abgesehen von den ganzen präklinischen Voraussetzungen, sprich der Impfstoff muss nach bestimmten Herstellungsmaßstaben hergestellt werden, er muss hochqualitativ sein. Und das gilt für die menschlichen Impfstoffe und auch für die tierischen Impfstoffe ist es so, dass dort in klinischen sogenannten Feldstudien unter Echtbedingungen dann gezeigt werden muss, dass diese Impfstoffe schützen.
Also ein sehr rigoroser Prozess. Das ist jetzt aber nicht so, dass das Paul-Ehrlich-Institut selber irgendwie diese Studien durchführt, sondern das muss der Hersteller quasi machen und sie prüfen dann die Ergebnisse dieser Studien.
Die allerdings ist zum Beispiel bei den klinischen Studien, ist das Paul-Ehrlich-Institut die genehmigende Behörde.
Ah, okay.
Also die klinischen Studien müssen am Paul-Ehrlich-Institut beantragt werden und dort genehmigt. Aber das wird vom Hersteller durchgeführt und dann wird der Hersteller die Daten vorlegen und zur Zulassung einreichen.
Mhm. Und das Paul-Ehrlich-Institut schaut dann auch schon, ob jetzt das Design dieser Studie dafür überhaupt geeignet ist, wahrscheinlich, dass man nachweisen kann. Ist
ja. Okay. Bevor überhaupt die Studie genehmigt wird, muss nachgewiesen werden in den zur Genehmigung eingereichten Unterlagen, dass diese Studie geeignet ist, den Zweck zu erfüllen. Also tatsächlich die Sicherheit oder die Wirksamkeit nachzuweisen des Impfstoffs. Mhm. Das wird begutachtet auch, ja. Heutzutage werden die wenigsten Impfstoffe in Europa oder in der Europäischen Union nur noch national zugelassen, was eine Zuständigkeit des Paul-Ehrlich-Instituts für Deutschland wäre. Tatsächlich werden mittlerweile die meisten Impfstoffe zentral zugelassen bei der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA. Und dort wird das zentrale Zulassungsverfahren eben koordiniert. Die Bearbeitung der Unterlagen geschieht dann aber bei den nationalen Behörden der Partnerstaaten. Und da gehört das Paul-Ehrlich-Institut dazu. Das heißt, wir bearbeiten immer noch die Zulassungsunterlagen, auch wenn die zentrale Zulassung für bestimmte Impfstoffe von der EMA koordiniert wird. Und die Ausschüsse, die dann über die Zulassung entscheiden, die setzen sich wiederum aus den Vertretern der nationalen Behörden der europäischen Mitgliedstaaten zusammen. Also obwohl wir mittlerweile Zulassungen in der Regel für den gesamten europäischen Raum haben, was ja absolut sinnvoll ist, haben dann auch die verschiedenen nationalen Behörden hier immer noch eine wichtige Rolle in der Zulassungsprozess selber. Aber das läuft halt koordiniert ab. Wir haben überall in Europa die gleichen Standards dadurch und dadurch sind wir halt einen harmonisierten europäischen Raum sehr gut aufgestellt.
Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, wenn man einen Binnenmarkt hat, dass man…
Absolut, absolut. Es gibt noch alte Zulassungen, die eben national sind und wenn dann der gleiche Impfstoff in verschiedenen Ländern zugelassen ist, kann das durchaus sein, dass dort die Spezifikationen der Impfstoffe abweichen. Da muss man dann immer sehr genau aufpassen, welche Impfstoffe wo auf den Markt kommen können und wo unter welchen Bedingungen. Das ist schon ein Faktor, das macht es natürlich viel, viel einfacher, wenn es harmonisierte wenigstens oder zentralisierte Zulassungen gibt.
Ja, als Hersteller würde ich mich, glaube ich, auch freuen, wenn ich nicht für jedes europäische Land das extra machen muss.
Das ist ein klitzekleiner Unterschied, genau. Ob da 27 oder 28 Einzelzulassungen beantragt werden müssen oder eine große, das stimmt.
Genau, also gelebter Bürokratieabbau fast.
Ja, definitiv.
Das heißt, am Ende dieses Prozesses haben wir dann ja ein schon sehr sicheres und auch nachgewiesen wirksames Produkt. Trotzdem ist es ja so, dass nach der Zulassung so eines Impfstoffes der weiterhin überwacht wird. Und da kommt diese Pharmakovigilanz zum Tragen, für die das Paul-Ehrlich-Institut ja, glaube ich, auch mitverantwortlich ist. Was genau bedeutet das und warum macht man das überhaupt? Weil man hat ja schon sehr gut geprüft, okay, das ist ein qualitativ hochwertiges, sicheres, wirksames Produkt. Warum die Pharmakovigilanz dahinter noch?
Vorweg der Hinweis, das ist keine Besonderheit von Impfstoffen. Das ist tatsächlich von allen Arzneimitteln. Die werden nach ihrer Zulassung noch überwacht bis zum Ende, bis sie nicht mehr vertrieben werden. Das ist einfach ein generelles Feature der Medikamentenüberwachung, dass es dort eine Pharmakovigilanz gibt. Und das liegt einfach schon daran, selbst wenn ich mehrere tausend Studienteilnehmer habe, wenn wir sehr seltene Nebenwirkungen haben, die mit einer Frequenz auftreten von weniger als in einem von 10.000 Geimpften, dann werde ich die in der klinischen, in der Phase-3-Studie nicht zwingend detektieren, einfach aus statistischen Gründen. Wenn ich 3.000, 4.000, 5.000 Menschen habe und ich habe einen in 10.000, dann ist da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine Fall untergeht. Und wenn ich dann aber viele, viele Menschen impfe später, dann muss sichergestellt sein, dass man auch diese Einzelereignisse, die dann mit einer bestimmten Frequenz auftreten werden, detektiert. Das ist bei relativ neuen Arzneimitteln entsprechend wichtig, um das Nutzen-Risiko-Verhältnis immer fortwährend neu bewerten zu können. Also ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel das sehr seltene Auftreten dieser tiefen Venenthrombosen, vor allem bei jungen Frauen, die damals mit den Covid-19-Impfstoffen auf adenoviraler Vektorbasis geimpft wurden. Die traten mit einer sehr seltenen Frequenz auf. Und das wurde tatsächlich im Rahmen der Pharmakovigilanz anschließend entdeckt. Und die Impfempfehlungen wurden angepasst. Das hat viele Leute draußen irritiert. Aber das war einfach eine Nebenwirkung, die eben erst in der Anwendung in großen, großen Patientenzahlen gesehen werden konnte. Und entsprechend wurden dann die Risikogruppen von der Impfung ausgenommen, weil dort man gesagt hat, da gibt es Alternativen, wo diese Risikogruppe weniger Nebenwirkungen ausgesetzt sein wird als mit dem anderen Impfstoff. Und das wurde dann eben konkret genutzt, hier die Impfempfehlung anzupassen, junge Frauen von diesen Impfstoffen rauszunehmen. Außerdem haben wir noch den Punkt, dass Arzneimittel jetzt schon ein bisschen gesagt, das klang jetzt schon so ein bisschen durch, das hat junge Frauen betroffen. So, jetzt hat man aber üblicherweise bei diesen klinischen Studien, dann werden bestimmt also Hochrisikopatienten, die multimorbid sind, das heißt, die viele Grundkrankheiten haben, die wird man normalerweise nicht in der klinischen Studie mit aufnehmen, einfach weil man dort ja die Menschen auch in einer gewissen Art und Weise, wenn das eine Nebenwirkung auftritt, mehr beeinträchtigt als andere. Jetzt wird man später, wenn man diesen Impfstoff hat oder dieses Medikament hat, aber diesen Personengruppen den Impfstoff nicht zwingend vorenthalten. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass zum Beispiel bestimmte Altersstrukturen oder Menschen mit besonderen Krankheiten, die sprechen möglicherweise anders auf diesen Impfstoff an. Auch da ist es wichtig, dass man in der Pharmakovigilanz merkt, hups, hier kommen auf einmal mehrfach sehr ungewöhnliche Krankheitsbilder werden hier gemeldet. Da muss man dann einfach gucken, treten diese besonderen Nebenwirkungen in der bestimmten Population auf und kann damit eingrenzen, okay, das ist wirklich ein Effekt dieses Impfstoffs oder ist das ein Effekt, der einfach zufällig auftritt, wenn ich mehrere Millionen Menschen impfe, dann haben einfach in dem Zeitraum der Impfung wenige entwickeln irgendwelche Symptome, die überhaupt nichts mit der Impfung zu tun haben. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, Mensch ist eben doch nicht gleich Mensch, ne? Man kann eben dann doch noch ein bisschen unterschiedlich reagieren.
Wir sind hochgradig variabel, das ist ja auch ganz gut so. Aber das ist dann einfach die Herausforderung, wenn man wirklich einen Impfstoff in die breite Anwendung bringt, dann muss man eben sehr genau, oder auch jedes Arzneimittel, muss man im Auge haben, wem nutzt dieses Arzneimittel deutlich mehr, als dass es ihm schadet. Und dafür ist die Pharmakovigilanz da. Und es gibt noch so ein bisschen einen dritten Aspekt. Solche Produkte sind ja teilweise auch über lange, lange Zeiten am Markt. Und wenn sich auf einmal Nebenwirkungen akkumulieren, dann kann das auch durchaus ein Hinweis darauf sein, dass man mal nach der Qualität oder nach den Herstellungsbedingungen des Impfstoffs nochmal prüfen muss, ob da wirklich noch alles so läuft, wie es früher war. Das ist dann auch noch ein Faktor der Sicherstellung der Produktsicherheit, die man hier einfach dann monitort. Und deswegen ist das einfach, die Pharmakovigilanz ist wirklich ein großer Bestandteil, um die Sicherheit von Arzneimitteln von praktisch der präklinischen Entwicklung über die Zulassung bis zum Ende ihrer Laufzeit wirklich sicherzustellen und nicht dann einfach die in die große Blackbox zu entlassen und keiner weiß, was dann passiert.
Ja, das ist sehr wichtig, denke ich auch. Ja, weil eine Studie kann man eben nicht so aufbauen, ne? Wir können nämlich alles abdecken in einer Studie, dann haben wir nachher eine klinische Studie mit 1 Million Patienten. Ich glaube, würde den Rahmen etwas sprengen.
Das ist dann einfach auch nicht mehr realisierbar. Das würde völlig, also diese Studien, das muss ja auch gut gemacht sein. Das ist sehr aufwendig, diese ganzen Daten in einer Qualität zu sammeln, dass man auch diesen Daten dann anschließend auch Rückschlüsse melden kann. Das ist ein sehr großer Aufwand, diese Studienzentren, die in den Unikliniken sehr oft angegliedert sind. Das ist sehr, sehr aufwendig, diese Studien zu fahren. Und das muss doch schon mit Material gemacht sein, was wirklich Medikamentenansprüchen genügt. Und das ist unheimlich teuer in der Herstellung. Also dieses sogenannte Material, das der guten Herstellungspraxis genügt. Da ist man schon mal für eine klinische Studie mit einem 7-stelligen Betrag dabei in der Herstellung. Mhm.
Und trotzdem kann man ja sicher sein, dass wenn die Produkte auf den Markt kommen, dass sie auf jeden Fall für die meisten Menschen sicher sind und eben auch gerade für die Zielgruppe, weil in denen wurde sie ja dann auf jeden Fall getestet.
Korrekt. Das ist das, was ich schon eingangs mal erwähnt habe, dass dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis gerade bei den Impfstoffen sehr, sehr deutlich auf Seiten des Nutzens liegen muss.
Ja, natürlich, weil man natürlich in gesunde Menschen reingeht.
Absolut.
Und
genau.
Nicht kranke Menschen.
Das ist eine der Besonderheiten der Impfstoffe, dass man wirklich gesunde Menschen behandelt, um sie vor späterer Krankheit zu schützen.
Mhm. Sie sind Leiter des Fachgebiets zur Produktprüfung immunologischer Tierarzneimittel jetzt. Wie unterscheiden sich denn Tierimpfstoffe in ihrer Entwicklung und ihrer Zulassung von menschlichen? Oder ist das genau der gleiche Prozess? Also ich denke mal, es gibt keine Studien vorher mit Menschen und dann geht man ins Tier, aber
nee, tatsächlich so rum nicht. Aber tatsächlich ist die Entwicklung von modernen Tierimpfstoffen und Impfstoffen für den Menschen vor allem in den ersten Stufen sehr gut vergleichbar. Der erste Schritt der Impfstoffentwicklung besteht in der Regel einfach darin, herauszufinden, gegen welche Bestandteile des Krankheitserregers, vor dem man den jetzt schützen will, man denn eigentlich impfen muss. Und da die meisten Tiere, die man so impfen will, seien es jetzt Haustiere oder Nutztiere, mal mit Ausnahme vom Geflügel, Säugetiere sind, funktionieren die Immunsysteme schon sehr, sehr gut vergleichbar. Also man kann davon ausgehen, dass sowohl bei Mensch als auch Tier ähnliche Immunreaktionen gegen bestimmte Antigene eine Schutzwirkung vermitteln werden. Und damit sind diese initialen Kategorien, nach denen man auswählt, wie man seinen Impfstoff in Anführungsstrichen baut, doch sehr, sehr, sehr vergleichbar. Ob ich jetzt eine Katze oder einen Hund impfen will oder einen Mensch, das macht dann von dem Antigendesign her wahrscheinlich nicht so den großen Unterschied. Und in einem ersten Schritt geht es dann darum zu testen, wie gesagt, ob dieses Impfstoffdesign so weit genügt, dass tatsächlich eine Immunreaktion vorhanden ist und erzeugt überhaupt durch diesen Impfstoff. Und das kann man beim Tierimpfstoff natürlich schon im Zieltier machen. Also wenn ich Hunde impfen will, dann kann man auch sagen, okay, dann teste ich da auch mal meinen Impfstoff. Also Hund ist vielleicht ein schlechtes Beispiel oder Meerschweinchen, dann teste ich das vielleicht im Meerschweinchen aus. Direkt und merke, ob es auch im Meerschweinchen schützt. Das ist natürlich bei Menschen nicht der Fall. Da müssen wir nach Zellkultur erstmal Charakterisierung, dass man wirklich einen Impfstoff hat, der so in Zellkultur zumindest funktioniert, wie man es will, wird man dann auf eine geeignete Zieltierspezies wechseln, um dort also Modellspezies, die optimalerweise die Immunreaktion des Menschen auf diesen Impfstoff sehr gut widerspiegelt, aus Erfahrung heraus, wird man dann testen, ob dort die Immunreaktion erzeugt wird und dann im nächsten Schritt dann, ob dann auch ein Belastungsversuch präklinisch geschützt wird in einem Tiermodell. Und nach diesen präklinischen Studien zur Wirksamkeit als auch zur Verträglichkeit, das betrachtet man natürlich immer gleich mit, würde man dann das passiert alles in überwachten und geschlossenen tierhaltenden Einrichtungen, Laboren. Das ist auch beim Mensch und beim Tier sehr vergleichbar. Und dann geht die Impfstoffentwicklung mit den nach guter Herstellerpraxis produzierten Impfstoffkandidaten eben unter Echtbedingungen weiter. Also die klinischen Phase 1, 2, 3 Studien für menschliche Arzneimittel setzen darauf auf. Und beim Tierarzneimittel sind das auch klinische Studien, nennen sich das, unter Echtbedingungen. Das sind auch sogenannte Feldversuche. Das heißt, man impft wirklich Tiere dann in Studien, die gehalten werden, wie sie normalerweise gehalten werden. Und nicht, wie gesagt, im Labor, sondern im Bauernhof oder in der normalen Tierarztpraxis. Ja, also das ist sehr, sehr vergleichbar.
Okay, gut. Also dadurch, dass es ja, Sie haben jetzt auch schon gesagt, auch die Entwicklung, also das Finden von immunologisch wirksamen Präparaten und so ist im Tier auch teilweise ähnlich, weil das eben auch Säugetiere sind und dann hat man eben auch die Parallelen zum Menschen, der ja letztendlich auch ein Säugetier ist. Wir haben ja auch bestimmte Erreger, die da nicht so unterscheiden und die sowohl im Tier zu finden sind als auch im Menschen. Wir sprechen da von zoonotischen Erregern. Gibt es denn dann auch Kooperationen zwischen der Human- und der Tiermedizin bei der Entwicklung von Impfstoffen für solche zoonotische Erreger? Oder gibt es vielleicht sogar einen Impfstoff, den man sowohl beim Tier verimpft als auch beim Menschen?
Also zumindest im akademischen Bereich, also an Universitäten, Forschungsinstituten, gibt es tatsächlich Initiativen, bei denen gerade Impfstoffe gegen bestimmte hochgefährliche Erreger sowohl für die veterinärmedizinische Applikation, also für die Anwendung an Nutztieren vor allem, als auch für den Mensch entwickelt werden sollen. Und diese Initiativen bieten eben genau den Vorteil, den Sie schon erwähnt haben, dass man Erkenntnisse zu bestimmten Erregereigenschaften für beide Zweige, sag ich mal, nutzen mag. Und damit ist zum Beispiel die Schutzwirkung durch die Immunreaktion gegen ein bestimmtes Eiweiß dieser Erreger gemeint. Trotz dieser Bestrebungen gibt es tatsächlich keinen Impfstoff zurzeit, der für beide Bereiche zugelassen ist. Aber es gibt tatsächlich schon verschiedene Impfstoffe, die sich sehr, sehr ähnlich sind. Zum Beispiel Impfstoffe gegen Tollwut oder Tetanus für die Anwendung bei Menschen oder bei Tieren beruhen auf genau den gleichen Antigenen der entsprechenden Krankheitserreger. Aber man muss schon sagen, der Aufwand für die Herstellung von Impfstoffen für den Menschen ist immer noch deutlich höher. Das ist dann einer der Gründe, wieso es nicht der gleiche Impfstoff ist.
Und das ist dann auch, also der Aufwand ist höher. Meinen Sie dann damit am Ende die klinischen Studien oder meinen Sie die Qualitätsansprüche? Oder?
Tatsächlich die Anforderungen. Auch wenn sich da zurzeit das ein bisschen in die Richtung bewegt, auch die Qualitätsanforderungen für die Tierimpfstoffe hochzuschrauben, ist das natürlich schon noch immer ein Unterschied, was man in gesunde Menschen impft. Da sind halt schon noch ganz andere Ansprüche dann am Ende des Tages an die Qualität von einem Impfstoff.
Und wir haben ja auch so Erkrankungen wie zum Beispiel das West-Nil-Virus. Ich weiß, da gibt es Impfstoffe im Tier, aber im Menschen nicht. Geht man dann aus Sicht der Humanmedizin mal auf die Tiermedizin zu und fragt, hey, wie habt ihr das gemacht?
Ja, es ist ja tatsächlich schon so. Also dass bestimmte Technologien, so Impfstoffplattformsysteme, die sind in der Veterinärmedizin schon seit längerer Zeit zugelassen. Also zum Beispiel gegen bestimmte Geflügelkrankheiten oder gegen die Pferdegrippe gibt es schon lange solche Impfstoffplattformtechnologien, die erst in Anführungsstrichen in der Humanmedizin die adenoviralen Covid-19-Impfstoffe wirklich angewendet wurden. Das ist in der Tiermedizin schon länger der Fall. Und das hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass dann in einem, sage ich mal, etwas leichter zu bearbeiten Feld schon Erfahrungen gesammelt werden und der echten Bedingungen, unter der Real-World-Conditions, sagen wir mal, die man niemals mit klinischen Studien oder Laborstudien abbilden könnte. Und natürlich, das ist schon auch hier wieder, man kann natürlich in der Veterinärmedizin hier diese Möglichkeiten, die sich hier bieten, im Tier was auszuprobieren, was man im Mensch deutlich vorsichtiger handhaben würde, da laufen die Dinge in eine sehr ähnliche Richtung. Natürlich gibt es da auch dann einen Austausch entsprechend und man tauscht sich aus zu den Konzepten und wie da die Erfahrungen sind.
Mhm. Können Sie vielleicht noch einmal ganz kurz in zwei Sätzen oder so erörtern, was eine Impfstoffplattformtechnologie ist, weil ich nicht ganz sicher bin, ob alle Zuhörerinnen damit was anfangen können mit dem
Begriff. Also eine Impfstoffplattformtechnologie kann sowas Triviales sein, dass man sagt, man benutzt Proteine mit einem bestimmten Wirkverstärker. Das ist aber in der Regel nicht damit gemeint. In der Regel mit der Impfstoffplattformtechnologien versteht man zum Beispiel schon lange angewendete Impfstoffe. In der veterinärmedizinischen Bereich kann das ein Impfstoff sein gegen die Newcastle-Krankheit, Newcastle-Disease-Virus. Dort werden dann zusätzliche Bestandteile von Fremderregern eingebracht. Und impft man nun mit diesem rekombinanten Impfstoff ein Huhn gegen die Newcastle-Krankheit, dann wird dieses Huhn dann auch tatsächlich Immunreaktionen gegen den zweiten Bestandteil, der da zusätzlich drin ist, entwickeln. Oder das ist die Hoffnung und das Konzept, was dahinter steht. Und das hat eben den Vorteil, dass man Impfstoffe benutzt, die man schon lange kennt. Sie hatten vorhin mal kurz angesprochen, wie lange dauert die Entwicklung von einem neuen Impfstoff. Vor Covid hat man gesagt, 10 Jahre. Vom Stellen des Konzepts bis zur Zulassung, das sind über den Daumen gepeilt, 10 Jahre, die es braucht, bis ein neuer Impfstoff kommt, der vergleichbar ist mit schon zugelassenen Impfstoffen. Das ist im Prinzip in so einer Pandemie einfach nicht zu machen. Und es ist auch nicht ganz einfach. Also man hat Impfstoffkonzepte, von denen man weiß, die wirken sehr gut und auf die kann man sich verlassen. Das ist die Hauptsache, dass man Sicherheit hat. Und dann weiß man um die Verträglichkeit zum Beispiel der Impfstoffe gegen Newcastle-Krankheit oder anderer Erreger und die benutzt man dann als Anhaltspunkt, um dort gegen neue Erreger zu impfen, für die es irrsinnig aufwendig wäre, die Sicherheit sicherzustellen, wenn man hier auf Basis des Erregers ein neues Impfstoffkonzept etablieren wollen würde.
Genau, also die Zusammenarbeit besteht teilweise dann auch schon zwischen Human- und Veterinärmedizin und das kann ja eben auch sinnvoll sein, wie Sie jetzt eben schon dargelegt haben, auch mit diesen Impfstoffplattformtechnologien, die man vielleicht in beiden Bereichen benutzen kann, wo man dann Daten aus dem einen Bereich schon hat, den man für den anderen nutzen kann. Wie schätzen Sie denn aktuell so die Bemühungen zur Zusammenarbeit ein zwischen Veterinär- und Humanmedizin in der Impfstoffentwicklung, Forschung vielleicht auch? Würden Sie sagen, das ist ausbaufähig, ausreichend oder vielleicht auch überflüssig? Finden Sie, man sollte da gar nicht so stark zusammenarbeiten? Wie ist da so Ihre persönliche Einschätzung?
Also ich glaube, gerade aktuell arbeiten Veterinär- und Humanmedizin doch sehr, sehr eng zusammen. Also wir haben gerade erlebt, Covid-19 ist eine Zoonose, H5N1 ist gerade ein sehr aktuelles Beispiel, dass wir hier einen Erreger haben, die sogenannte Vogelgrippe, die mittlerweile in Kühen in den USA zirkuliert, wo man befürchtet, wenn dort noch weitere Adaptionen auftreten, dann wird dieses Virus möglicherweise sich auch unter Menschen ausbreiten können und das wäre ein Problem dann möglicherweise. 2009 die Schweinegrippe, die sogenannte mexikanische Grippe, da haben wir den Fall, dass Zoonosen schon praktisch zirkulieren in bestimmten Wirtstieren und dann das Risiko besteht, dass sie überspringen. Und da ist einfach eine Gelegenheit der Zusammenarbeit, einfach über das Monitoring in den Tieren in der Veterinärmedizin auch schon Aussagen zu treffen, was kann da im Mensch passieren und dass man sich auch schon Gedanken macht, wie koordiniert man die Impfstoffentwicklung oder den Einsatz von veterinärmedizinischen Impfstoffen in den Tieren, um einfach auch schon die Infektionslast in den Tieren zu senken und auch schon vorzubereiten, dass man schon vor einer Pandemie Impfstoffkonzept auch für den Menschen im Hintergrund hat, falls es doch nicht gelingt, den Ausbruch in den Tierarten zu beschränken. Das ist so ein Punkt. Und ein weiteres Beispiel hier wäre zum Beispiel auch das MERS-Coronavirus, wo das Impfen von Kamelen als Möglichkeit diskutiert wird. Einfach den weiteren Eintrag, man weiß sehr genau, in Saudi-Arabien, das MERS-Coronavirus zirkuliert sehr saisonal. Immer wenn junge Kamele auf die arabische Halbinsel importiert werden, dann kommt es immer zu solchen Ausbrüchen unter diesen Jungkamelen. So, jetzt ist halt die große Preisfrage, muss ich die Menschen dem Risiko aussetzen, einfach in so einem Kamelausbruch tätig zu werden? Oder ist es nicht vielleicht sinnvoll, da jetzt einfach die Kamele zu impfen? Und damit zu verhindern, dass dieses Virus überhaupt schon in den Mensch übertragen wird und über diese verminderte Exposition auch die Anpassungsrate des Virus einfach schon mal auf der Ebene auszubremsen.
Ja, bei der Ausgestaltung von Impfkampagnen, ich glaube, da ist ja auch immer die Tollwut ein sehr schönes Beispiel, was oft angeführt wird, weil man ja einfach sagt, okay, wenn wir wirklich humane Fälle verhindern wollen, dann werden wir es niemals schaffen, ohne geeignete Impfkampagnen bei den Tieren, in den meisten Fällen ja bei den Hunden, durchzuführen.
Ja, ganz klar. Das ist ja auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Also die terrestrische Tollwut ist in Europa ausgerottet. Weder Füchse noch Hunde, also Füchse als Wildtierreservoir ja ganz, ganz wichtig zu nennen, die wurden über Impfkampagnen in ganz Europa und werden auch heute noch in den östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden die über Impfkampagnen, wird das Wildtierreservoir der Füchse wird einfach geimpft gegen die Tollwut und das hat sowohl für die Füchse den Vorteil, dass sie nicht elendiglich an der Tollwut eingehen müssen, als auch für den Mensch, dass er eben nicht mehr Gefahr läuft, sich an einem tollwütigen Fuchs anzustecken oder dem Hund, der sich mit einem tollwütigen Fuchs sich verbeißt. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja. Das sieht in Staaten wie Indien noch ganz anders aus, obwohl da jetzt auch dazu übergegangen wird, tatsächlich Konzepte zu entwickeln, wie man Straßenhunde auf breiter Basis auch gegen Tollwut impft, um hier die Zehntausende von Tollwutfällen, die jedes Jahr in Indien auftreten, einfach schon auch auf Ebene des Tierreservoirs abzusenken.
Ja, da ist tatsächlich das Friedrich-Löffler-Institut auch sehr aktiv. Hier wurde auch ein Impfstoff mitentwickelt, den man einfach tatsächlich hinwerfen kann quasi. Also es sind so kleine Leckerlis, da ist der Impfstoff drin, das nehmen die einfach oral auf. Das heißt, ich muss nicht extra irgendwelche Hunde einfangen, die ja auch meist dann doch wild sind eher, sondern ich schmeiß das einfach hin, die Tiere essen das und sind dann geimpft.
Genau. Das ist tatsächlich ein sehr ähnliches Konzept ja auch bei den Füchsen. Da ist es Fischmehlköder meistens, die entsprechend verwendet werden und die dann aus Flugzeugen oder Hubschraubern über Wäldern abgeworfen werden. Und die Füchse finden das ganz lecker, verspeisen das dann auch und sind dann geimpft am Ende des Tages.
Manchmal muss man einfach nur ein bisschen kreativ werden. Wenn wir, Sie haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, neu auftretende zoonotische Erreger, Sie hatten da kurz H5N1 erwähnt, auch jetzt was in den USA passiert und sowas. Wenn wir jetzt eben die Kapazitäten so ein bisschen bündeln, was wir haben in der Veterinärmedizin und der Humanmedizin bei der Impfstoffentwicklung, kann man dann Ihrer Meinung nach schneller auf neu auftretende zoonotische Erreger reagieren?
Also meiner Meinung nach ist einer der Hauptvorteile des One-Health-Ansatzes eine koordinierte Analyse der Gefahrenlage. Um zielgerichtete Vorsorgemaßnahmen, wie zum Beispiel die passenden Impfstoffkonzepte entwickeln zu können, ist es einfach essentiell, das Reservoir potenzieller Erreger in den natürlichen Witzchen zu kennen und dessen Entwicklung zu verfolgen. Und dann kann man auf dieser Basis sehr schön, sehr ähnliche Strategien, wie wir vorhin schon diskutiert haben, für die Tierimpfstoffe und die Humanimpfstoffe entwickeln. Und da können einfach beide Bereiche sehr gut zusammenwirken. Und auch der Umweltbereich kann da sehr erstaunlich guten Input liefern. Also ein recht bekanntes Beispiel ist der Eintrag, also die Übertragung des Nipah-Virus in die menschliche Population aus Flughunden über den Zwischenwirt von Schweinen. Das konnte man zurückführen darauf, dass Mangobäume auf oder am Rande von Schweineweiden als entscheidende Umweltfaktoren identifiziert wurden, da infizierte wilde Flughunde, die werden gar nicht so furchtbar krank durch das Nipah-Virus, die scheiden nur das Virus in relativ großen Mengen aus. Und die mögen auch reife Mangos als Vegetarier und verzehren die. Und bevor sie dann losfliegen, dann erleichtern die sich im wahrsten Sinn des Wortes und hinterlassen infektiöses Virus aus den Schweineweiden. Dort stecken sich dann die Schweine an, die Schweine werden krank und an den kranken Schweinen infiziert sich dann schließlich der Schweinebauer. Also am Ende des Tages ist diese Umweltbedingung, Mangobäume neben Schweineweiden, ist eine relativ schlechte Idee, wenn man in einem Nipah-Virus-Endemiegebiet mit Flughunden entsprechend unterwegs ist, da man das Risiko der Exposition für die Schweinebauern deutlich erhöht. Mhm. Und das sind dann also Faktoren, die sehr, sehr oft und sehr, sehr ähnlich zusammenlaufen, weshalb es einfach die humane Veterinärmedizin gar nicht mal so ohne weiteres mehr isoliert betrachtet werden können.
Ja, die Ökologie des Erregers spielt da eben auch eine Rolle. Und wenn ich rausfinden möchte, wen ich impfen muss, wann ich impfen muss, wo ich impfen muss, wahrscheinlich ja dann auch, da muss man diesen Zusammenhang irgendwie verstehen.
Absolut klar. Wir hatten ja auf der letzten One Health-Tagung auch dieses Beispiel, dass die Blüte von Eukalyptuswäldern einen wahnsinnigen Einfluss darauf hat, in Australien dessen Zerstückelung, wie sich die Flughunde dort verteilen und mit Pferden, das war dann das Hendra-Virus, was da das übertragende Virus war, sich verbreitet. Und das sind einfach Erkenntnisse, die sind jetzt nicht so einfach direkt zu erkennen, wenn man dort die Ökologie auch nicht im Blick hat.
Ja, also macht der One Health-Ansatz auf jeden Fall auch Sinn im Gebiet der Impfstoffentwicklung und Forschung.
Definitiv.
Wir sind uns ja ziemlich einig, dass Impfstoffe was ganz Tolles sind. Also ich bin zum Beispiel super glücklich, dass ich dieses Jahr gegen die Grippe geimpft wurde, weil wenn ich mich in meinem Umfeld so umgeschaut habe, hat mir das definitiv einiges erspart. Aber ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Impfstoffs ist ja auch die Bereitschaft in der Gesellschaft, ihn tatsächlich zu verwenden. Also Menschen müssen eben auch bereit sein, sich impfen zu lassen. Kann Ihrer Meinung nach der One Health-Ansatz helfen, die Akzeptanz von Impfstoffen in der Bevölkerung zu erhöhen, indem man zum Beispiel dann eben mehr zusammenarbeitet? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also ich würde jetzt schätzen, das ist weniger eine technisch-naturwissenschaftliche Frage, sondern eher sogar was Soziologisches. Weil ich glaube, es ist relativ unumstritten, dass Impfstoffe von der reinen Grundlage eine ganz tolle Sache sind. Wie wir schon festgestellt haben, von den Zulassungen her, dieser Impfstoff muss einen deutlich höhere Nutzen haben, als er überhaupt einen Schaden auslösen könnte. Das ist natürlich sehr abstrakt für den, der geimpft wird und der einen dicken Arm kriegt. Der hat den dicken Arm, aber er merkt nicht, wie er später durch die Impfung geschützt wird. Das ist die Schwierigkeit. Und deswegen, es gibt auch, glaube ich, ganz verschiedene Gründe für die Ablehnung von Impfstoffen. Und wenn ich das in der öffentlichen Berichterstattung korrekt mitverfolgt habe, ist das ja offenbar eine vielschichtige Gemengelage. So ist ja ein Grund für den Widerstand gegen das Impfen unter anderem die Idee, dass das Durchleben von der Infektion ein wichtiger Faktor für die Reifung des Immunsystems wäre. Ironischerweise ist ja bei bestimmten Krankheiten genau das Gegenteil der Fall. Also wenn man die Masern natürlich durchmacht, dann verliert man seinen gesamten Immunschutz, den man sich bis dahin aufgebaut hat, sehr, sehr drastisch durch die Maserninfektion. Einfach weil die Masern, die Wildtyp-Masern, die entsprechenden Immunzellen einfach abtöten während der Infektion. Und dann habe ich das Gegenteil von dem erreicht, was ich will. Also ich kriege kein reifes Immunsystem, ich bekomme ein zerstörtes Immunsystem. Und da kehrt sich das Ganze um, aber diese Theorien gibt es. Und dann hat man natürlich auch die Ablehnung von Impfstoffen als Produkte der Großindustrie, ganz abstrakt. Oder auch sehr konkrete Ängste von den Nebenwirkungen der Impfstoffe, die es auch tatsächlich gibt. Aber die drängen sich dann teilweise mal in den Vordergrund. Die sind vom Nutzen-Risiko-Verhältnis her gerechtfertigt. Aber das Individuum hat dann möglicherweise Angst davor, dass da auf dem Beipackzettel steht, naja, einer von 100.000, der hat dann ein bisschen mehr als einen dicken Arm, sondern der hat dann wirklich eine schwerere Nebenwirkung. Und das ist so ein ganzer Strauß von Gründen für die Skepsis gegenüber Impfstoffen. Und ich denke, im Angesicht von so einer Impfskepsis kann der One-Health-Ansatz durchaus hilfreich sein. Wie wir schon vorhin diskutiert haben, wenn man die Tollwut, die terrestrische Tollwut ausrottet, dann muss ich keinen mehr impfen gegen die Tollwut. Hm. Dann muss ich nur noch den Leuten einschärfen, bitte kranke Fledermäuse in Ruhe zu lassen, weil die können noch Lyssavirus in sich tragen. Aber man muss sich keine Gedanken mehr drüber machen, wenn man von der Katze vom Nachbar gebissen oder gekratzt wird. Oh Gott, hat die vielleicht die Tollwut? Höchstwahrscheinlich nicht. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, dass man dadurch einfach das Risiko und damit auch die Notwendigkeit zu impfen für die Menschen, die wirklich Ängste davor haben, einfach ausschließt. Und das hat natürlich auch seinen Pferdefuß. Ich habe vorhin schon von den MERS-Coronaviren und Kamelen erzählt. Naja, da war auch durchaus eine gewisse Skepsis zu beobachten, ob man wertvolle Rennkamele gegen MERS-Coronavirus überhaupt impfen solle, weil da die Befürchtung war, naja, vielleicht beeinträchtigt ja der Impfstoff auch die Rennkamele. Also das muss man so ein bisschen immer im Einzelfall betrachten. Aber ja, grundsätzlich ist zum Beispiel diese Tollwut-Impfkampagne ein Beispiel, wie man Impfstoffe auch im One-Health-Bereich sehr sinnvoll einsetzen kann, auch breite Bevölkerungsgruppen zu schützen, ohne da jetzt invasiv tätig zu werden oder irgendwelche Ängste auszulösen. Aber mein persönliches Fazit darüber hinaus ist, dass der One-Health-Ansatz auf jeden Fall hilfreich ist, die Impfskepsis zu umgehen. Aber am Ende ist, glaube ich, wichtig hauptsächlich, dass die Menschen wirklich gut aufgeklärt werden, was Impfstoffe denn eigentlich bringen. Wie ist denn das mit diesen Nebenwirkungen? Ist das wirklich realistisch? Oder was habe ich denn auf der anderen Seite, welche Risiken drohen mir? Also wenn ich weiß, ich habe das Risiko für mein Kind steht bei 1 zu 1000 oder 1 zu 100, wirklich sehr, sehr schwer krank zu werden oder Folgeschäden von der Erkrankung zu haben oder bei 1 zu 1 Million, um eine fiebrige Erkrankung bei nach der Impfung von 3 bis 4 Tagen durchzumachen. Das muss man den Leuten einfach mal erklären, weil wo das da wirklich ein wahnsinniger Unterschied ist im Gefährdungspotenzial, was man sich da antut, wenn eben auf die Impfung verzichtet wird und wenn nicht. Und ich glaube, das ist das, was nachhaltig helfen kann, die Akzeptanz von Impfstoffen zu erhöhen.
Der Mensch ist eben doch immer so ein bisschen gepolt, dass anekdotisches Wissen dann am Ende teilweise höher bewertet wird als tatsächlich das große Ganze. Und dann war es eben der Sohn des Nachbars, der Cousine, der damals nach der Impfung nicht mehr so fit war. Und das prägt sich dann mehr ein als alle anderen Zahlen.
Das ist natürlich auch erschreckend. Das kann man ja auch durchaus verstehen. Da geht ein kerngesunder Junge zum Arzt, wird geimpft, kommt heim, liegt dann 3 Tage im Bett, wenn es dumm gelaufen ist. Ja. Das ist natürlich, was uns, und ironischerweise ist gerade der Erfolg der Impfstoffe das, was uns mittlerweile den Nutzen nicht mehr vor Augen führt. Also man sieht einfach kaum noch jemanden, der wirklich stark durch eine natürliche Infektionskrankheit beeinträchtigt wurde, zum Beispiel Kinderlähmung. Das sah vor 40, 50 Jahren noch ganz anders aus. Da gab es Menschen mit Lähmungserscheinungen durch Polio. Die sieht man heute nicht mehr. Die sind einfach nicht mehr im öffentlichen Bild vorhanden. Und dementsprechend ist es natürlich dann schwierig, diese abstrakte Gefährdung, die aber definitiv immer noch da ist, bis Polio vielleicht mal ausgerottet ist, das den Leuten klarzumachen, ja, es macht schon Sinn, sich weiterhin gegen gewissen von der STIKO empfohlenen Kanon von Krankheiten tatsächlich zu impfen, abhängig von der persönlichen Lage, vom Alter und von den persönlichen Interessen, zum Beispiel auch Reiseimpfungen und solche Dinge.
Ja, ich glaube, wenn man irgendwie vor 100 Jahren oder so einer Mutter angeboten hätte, ihre Kinder gegen Diphtherie impfen lassen zu können, dann hätte sie es sofort gemacht. Und heutzutage wissen wir gar nicht mehr, wie schlimm es ist. Ich glaube, jetzt in Berlin ist mal wieder ein Kind daran verstorben, dass er dann wirklich erstickt. Und ja, da haben Sie natürlich recht. Der Erfolg ist da dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, was das vielleicht manchmal ausbremsen kann.
Ja, das ist vielleicht ein anekdotisches Beispiel. Meine Oma ist 1944 an Diphtherie erkrankt und hat dadurch den letzten Fronturlaub ihres seinerzeitigen Verlobten nicht mehr erleben können, weil sie im Krankenhaus lag.
Ja, da müssen sich die Menschen wahrscheinlich manchmal wieder zurückerinnern. Aber genau, also Gesundheitsaufklärung auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Aspekt und dann ja wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit einfach mit Kommunikationswissenschaften, Sozialwissenschaften, dass man sich da austauscht und auch wirklich versteht, warum Menschen da Hemmnisse haben und die dann gezielt abbauen durch Informationskampagnen.
Ich glaube, das ist dann der im weiteren gefassten One-Health-Gedanken, ist das dann genau der Punkt über die Umwelt hinaus, dass man da auch noch die Soziologie gerade für diese Akzente mit hineinnehmen muss.
Ja. Zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch ein bisschen persönlichere Frage zu Ihrer Forschung. Sehen Sie denn ganz persönlich in Ihrer Forschung Vorteile durch den One-Health-Ansatz?
Ja, definitiv. Also es ist einfach für mich, auch wenn ich jetzt hier in der Veterinärmedizin tätig bin, arbeite ich mit Impfstoffkonzepten, die auch durchaus für die Humanmedizin geeignet sind. Und es ist einfach wichtig zu wissen, wie verschiedene Erregerfamilien, die jetzt im Wildtierbereich als potenzielle Zoonosen zirkulieren, wie man denen begegnen kann durch bestimmte Impfstofftechnologien und entsprechend einschätzen zu können, was kann da als nächstes kommen? Und das kann einfach die Humanmedizin allein nicht leisten. Und auf dieser Basis, dieser Auswahl, kann man dann konkrete Fragestellungen zu repräsentativen Vertretern dieser Erregerfamilie nachgehen und erforschen. Was funktioniert und was nicht? Und das ist dann eben hierbei nicht nur der Erreger selbst, sondern auch seine Auswirkungen auf den menschlichen Körper und sein Vorkommen und die Auswirkungen tierischen wird entscheidend. Und auch, welche Umwelteinflüsse einen Effekt auf die Übertragbarkeit des Erregers haben. Nämlich zum Beispiel, wo ist denn der tierische Wirt überhaupt verbreitet? Oder welche Überträger haben wir denn? Also konkretes Beispiel wären hier Stechmücken und Zecken. Also diese Hyalomma-Zecken, die vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren das erste Mal Raum Lüneburger Heide, Hannover aufgetreten waren. In der Türkei sind es die Überträger von Krim-Kongo-Fieber. Und dann muss man halt beobachten, wie verhält sich diese Population und haben wir dann demnächst doch nicht ein Risiko, hier ganz andere Erreger auf einmal auch in Deutschland endemisch ins Land zu bekommen und müssen wir uns darauf dann eben auch entsprechend einstellen.
Ja. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Mühlebach. Ich danke Ihnen, dass Sie unseren Zuhörerinnen einen so spannenden Einblick gegeben haben in die Impfstoff- und Arzneimittelforschung und auch in deren Zulassung und auch in die Bedeutung vielleicht von One Health in diesem ganzen Themenkomplex. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir auch viel Freude bereitet. Und ich hoffe, der eine oder andere kann dafür was auch für sich mitnehmen.
Genau. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass wir den einen oder anderen vielleicht noch von Impfstoffen überzeugen konnten. Damit sind wir ja am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns jederzeit sehr gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@onehealthplattform.net. Und die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Loeffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität in Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.